In meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich berichtet über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er seinen Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Weisung gab und in den Himmel aufgenommen wurde. Ihnen hat er nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt. Während 40 Tagen hat er sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Und beim gemeinsamen Mahl hat er ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf die verheißene Gabe des Vaters, die ich, so sagte er, euch in Aussicht gestellt habe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, schon in wenigen Tagen. Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn: Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? Er aber sagte zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie ihm unverwandt nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sagten: Ihr Leute aus Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Liebe Gemeinde, den ersten Bericht oder Buch, wie es jetzt in der neuen Übersetzung heißt, den ersten Bericht, o Theophilus, habe ich verfasst. Auf diesen Verweis, der uns sagt, dass sich das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte dem gleichen Autor verdanken, darauf werde ich noch zurückkommen. Vorher will ich jetzt aber etwas einschieben, was mich in meiner Osterpredigt beschäftigte, nämlich der Zusammenhang zwischen Weihnacht und Ostern. Sehr schön kann man das zeigen am Beispiel der beiden Marien, der Mutter Jesu und der Maria Magdalena. Maria, die Mutter, gebiert mit Jesus gleichzeitig den Weihnachts- und Geburtsglauben. Maria Magdalena gebiert bei ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen den Oster- und Todüberwindungsglauben. Der Erkenntnis dieses Zusammenhangs steht nun aber etwas entgegen, was in unseren Festtagspredigen oft ein Thema ist, nämlich dass Weihnacht trotz dem kommerziellen Überhang im Bewusstsein der Menschen viel stärker verankert ist als Ostern. Das muss damit zu tun haben, dass die Weihnachtsbotschaft einleuchtender ist als die Osterbotschaft, oder vielleicht damit, dass die Geburtlichkeit des Menschen annehmbarer ist als die Sterblichkeit. Und dass man deshalb das Christentum als Geburtsreligion ganz gerne gelten lässt, nicht aber als Sterbensreligion. Eigentlich ist das aber ein barer Unsinn. Denn Geburtlichkeit und Sterblichkeit gehören ja zusammen, das eine bedingt das andere. Und deshalb ist die Weihnachtsbotschaft voll Österlichkeit und die Osterbotschaft voll Weihnachtlichkeit. An beiden Festen wird die Liebe gefeiert, die sich zwar dem Tod erst verdankt, diesen aber auch immer wieder überwindet und neues Leben ermöglicht. Und jetzt schließe ich gleich noch meine verwegene Schlussfolgerung für den heutigen Festtag Auffahrt an. Der Tag, der Zeitpunkt, wo dieser Zusammenhang von Weihnächtlichkeit und Österlichkeit des christlichen Glaubens bewusst wird, eben an den Tag kommt, durchschaubar wird, das ist eigentlich an der Auffahrt. Nun ist es aber nicht so, dass ich dies verwegen, wie ich es nannte, hier einfach so ins Blaue hineinsage. Nein, es ist doch eben eigentlich das Fazit des Lukas zu finden, wie wir gehört haben, am Anfang seiner Apostelgeschichte. Und jetzt habe ich auch schon gleich das andere wichtige Stichwort neben der Geburtlichkeit auch schon genannt, das Anfangen. Die Anfänglichkeit des christlichen Glaubens, die Anfänglichkeit des menschlichen Lebens als sein wichtigstes Erkennungsmerkmal. Den ersten Bericht, o Theophilus, habe ich verfasst über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hatte. Bei all seinem bisherigen Tun und Lehren wird Jesus hier also bezeichnenderweise als Anfänger geschildert. Nun sollte man das Wort aber nicht missverstehen. Anfänger hat bei uns, vor allem im Gegensatz zum Wort Profi, professioneller oder vielleicht sogar im Gegensatz zum Wort Vollender, hat Anfänger eher einen negativen Beigeschmack. Im Griechischen ist das zum Glück nicht so. Da kann nämlich mit dem gleichen Wort anfangen auch herrschen oder eben Erster sein, Urheber sein ausgedrückt werden. Wer etwas anfangen kann, der hat die nötige Freiheit, die nötige Autorität. Es ist das Anfangen ein edles, den betreffenden Menschen würdigendes, in einen Vorrang bringendes Geschäft. Liebe Gemeinde, es ist mir beim Vergleich der Anfänge des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte etwas aufgefallen, das vielleicht für das Verständnis auch des heutigen Festtages wegweisend ist. Bei Lukas im Evangelium steht im zweiten Kapitel die Weihnachtsgeschichte. Voraus geht im ersten Kapitel die Ankündigung der Geburt durch den Engel. In der Apostelgeschichte steht im zweiten Kapitel die Pfingstgeschichte, die von der Geburt der Kirche, wie wir ja immer sagen, handelt. Und voraus geht im ersten Kapitel unsere Auffahrtsgeschichte. Auch hier sind es Engel, welche auf die Botschaft, also auf den Sinn, den das Ganze hat, hinweisen. Und es ist ein Hinweis, den man leicht überliest oder vielleicht auch gerne missversteht. Ihr Leute von Galiläa, was steht ihr da und schaut hinauf zum Himmel? dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Auf die gleiche Weise. Meistens denkt man, dass Jesus am sogenannten jüngsten Tag wieder vom Himmel herabkommt. Und man denkt auch daran, dass es ja bei den ersten Christen diese sogenannte Naherwartung, dass Jesus sehr bald wiederkommen würde, dass es diese Erwartung gab, dass sie aber bis heute nicht eingelöst wurde, schon gar nicht von Lukas. Stattdessen erzählt er ja etwas anderes. Und wenn wir nun an die Parallelität zum Evangelium denken, wo im zweiten Kapitel die Geburt Jesu beschrieben wird und darauf schauen, was jetzt eben in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel beschrieben wird, dann ist das die Pfingstgeschichte. Feuer, Wind, auch da kommt tatsächlich etwas vom Himmel herunter. Aber es ist jetzt nicht ein einzelner Mensch, der für die anderen geboren wird. Es wird in diesen anderen allen, in jedem Einzelnen etwas geboren, das ihn verändert, ermächtigt, das Erbe, die Hinterlassenschaft persönlich anzutreten und zu verwalten. Und so liegt es doch eigentlich nahe zu sagen, Jesus kommt auf diese Weise wieder, dass er jetzt, so wie er selber in den Himmel aufgenommen wurde, im einzelnen Herz und im einzelnen Geist seiner Anhänger Aufnahme findet und dorthin gleichsam jetzt wieder herabkommt. Somit wäre seine Auffahrt nichts anderes als die Ankündigung von Pfingsten. Pfingsten als Geburt Jesu im Wesen, im Geist, in der leibseelischen Person eines jeden, der glaubt. Im Vergleich von Weihnachten und Pfingsten gibt es etwas Interessantes, das wahrscheinlich sehr bewusst ungleich ist. In der Weihnachtsgeschichte sind es wiederum Engel, die den Hirten die Botschaft hinter dem Geschehen enthüllen und die Auffindungszeichen, Windeln und Krippe verraten. In der Pfingstgeschichte kommen keine Engel mehr vor. Es ist jetzt bezeichnenderweise ein Jünger, es ist Petrus, der in seiner Pfingstpredigt die Botschaft erläutert, aus den Schriften der Juden die Zusammenhänge aufzeigt und die Leute, wie es Jesus getan hat, aufruft zur Nachfolge, zum Glauben, zur Taufe auf den Namen Jesu. Die Aufgabe der Engel hat sich erfüllt. Sie kann jetzt von denen, die Jesus aufgenommen haben, übernommen werden. Liebe Gemeinde, kehren wir jetzt aber zur Auffahrtsbotschaft zurück. Es ist noch nicht Pfingsten, es wird erst angekündigt. Und dafür braucht es jetzt nochmals die Engel, oder ich sage, dafür brauchen wir jetzt vielleicht nochmals den Dichter. Und da kann uns Reinhard Mays Lied, kann uns sein Text vielleicht entscheidende Hinweise geben. Auch wenn er sehnsuchtsvoll an das denkt, was über den Wolken ist, die vollkommene, grenzenlose Freiheit, dass er gerne mitgeflogen wäre, er muss ja trotzdem unter den Wolken bleiben. Dort, wo es still ist, dort, wo es regnet, wo man die Jacke braucht und trotzdem durchnässt wird. Und gerne mache ich Sie jetzt darauf aufmerksam, auf diesen für meine Begriffe einfach genialen Reim und die entsprechende Kraft der Aussage. Dann ist alles still, ich gehe, Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee, in der Luftaufsichtsbaracke. Jacke und Luftaufsichtsbaracke. In diesem Wort allein nochmals diese Spannung zwischen oben, es wird die Luft beaufsichtigt, und dem unten, das durch das Wort Baracke so einmalig verbürgt ist. Und dass da dann ganz banal Kaffee gekocht wird, dass der Kaffeegeruch von dem betörten Himmelssehnsüchtler aber auch wahrgenommen wird, das sind Verweise auf das wirkliche Alltagsleben mit den alltäglichen Sinneswahrnehmungen, die ja keinesfalls verachtet werden dürfen. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin, ich wär gern mitgeflogen. Eine wirklich gute Dichtung ist nie ohne religiöse Dimension, und wie sich das abwechselt, Realität und Spiritualität, das ist meisterhaft, schillernd wie ein Regenbogen. Nur eine knappe Andeutung, aber ist das nicht die Erinnerung an den Bund, den Gott geschlossen hat und den er nicht aufgibt? Es ist dieser Regenbogen jetzt eine schillernde Lichtbrechungserscheinung vom Benzin, das am Boden in den Pfützen treibt. Aber es ist der gleiche Lichtbogen, der letztlich auch die Erde mit dem Himmel, mit dem Licht, das vom Himmel kommt, verbindet. Liebe Gemeinde, für die Beschreibung des heutigen Predigtthemas habe ich selber ja auch nach einem Reim gesucht, der diese Bodenhaftung ausdrückt, auf die wir in der Auffahrtsgeschichte meiner Meinung nach verwiesen werden, und auf das, was eben bei Reinhard May mit den Worten Baracke, Pfütze und Kaffeegeruch dargestellt wird. Ich bin dann als Reim auf Himmel, auf das Wort Fimmel gestoßen, was ja Vorliebe, aber auch merkwürdige Angewohnheit bedeutet. Aus der Auffahrt von Christus zum Himmel wird den Jüngern zur Erde ein Fimmel. Also lassen wir es dabei: Vorliebe, merkwürdige Angewohnheit zur Erde, zum Leben auf der Erde, zum gemeinsamen, teilhaftigen Leben, wo es Baracken hat und Kaffeegeruch und sich die Wolken in den Pfützen spiegeln. Und noch etwas Letztes, das aber auch wieder anknüpft: Dafür braucht es die Anfänger. Ja, ich darf es sagen, gerade für uns ältere Menschen gilt, es braucht nicht unsere Vollendung. Auch im Altwerden bleiben wir Anfänger. Aus dem Stück Werk, was wir vielleicht hinterlassen, sollen die anderen Neues anfangen können. Gerade auch jetzt in der Kirche, wenn sie schrumpft, denn aus der Schrumpfung, vielleicht gerade aus der Schrumpfung, kann Neues, wird Neues geboren werden. Und als sie zum Himmel aufschauten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Amen.